Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Für sichere Konzerte setzen sich die Grünen in München vehement ein, bevor morgen die Band Rammstein im Olympiastadion auftritt. Ob das in Anbetracht der aktuellen Vorwürfe gegen die Band vor allem politischer Profilierung dient und welche rechtlichen Möglichkeiten die Politik überhaupt hat, darüber sprechen wir gleich mit einer Expertin für Veranstaltungsrecht. Außerdem berichten wir vom Kongress Vision Kino 23, auf dem Perspektiven für den cineastischen Nachwuchs entwickelt werden. Wir besuchen eine Ausstellung im Bucerius Kunstforum in Hamburg mit Fotografien von Lee Miller und wir erinnern an eine Sängerin, die mit diesem Song hier 1963 in der ganzen Welt bekannt wurde. Astro Gilberto war das. 1963 hat sie mit dem Saxophonisten Stan Getz und dem Gitarristen Joao Gilberto, das war damals ihr Ehemann, diesen künftigen Evergreen herausgebracht, Girl from Ipanema. Gestern ist die brasilianisch-amerikanische Sängerin im Alter von 83 Jahren gestorben und ich bin jetzt mit dem Musikjournalisten Niklas Wand verbunden. Hallo, guten Abend, Herr Wand.
Schönen guten Abend.
Was macht denn dieses Stück so besonders, dass man sofort irgendwie anfängt, da so ein bisschen mitzuwippen und das auch immer gleich im Ohr hat?
Ja, genau. Das ist natürlich diese ganz unbedarfte, fast so beiläufige Performance. Total cool und zurückhaltend. Das klingt sehr intim auch, die Aufnahme. Joao Gilberto und Stan Getz passen da so sehr gut zusammen schon, weil sie beide so flüstern. Also Joao Gilberto am Gesang, Stan Getz am Saxophon. Aber es war dann doch Gilbertos damalige Frau Astrud, die war damals gerade 23, die dieses Girl from Ipanema so wirklich zum Leben erweckt hat und wahrscheinlich auch diejenige, die das zu dem ganz großen Hit gemacht hat, der es dann geworden ist. Es klingt, als hätte man ihr das Mikrofon angemacht, während sie so eigentlich gerade irgendeiner Alltagstätigkeit nachgeht. So beiläufig singt sie das. So ganz sanft, als würde sie zum laufenden Radio mitsingen, so ein bisschen. Dazu gehört dann auch so eine nicht so immer so komplett sichere Intonation und natürlich auch dieser leichte brasilianisch-portugiesische Akzent auf dem Englisch. Genau, und das transportiert auch perfekt den Text, also den englischen Teil dieses Textes, über so ein unnahbar schönes Mädchen. Sie läuft da am Strand von Ipanema in Rio de Janeiro ist es, durch Spaliere von Verehrern, aber sie beachtet die gar nicht, genau.
Ist sie denn auch quasi das Girl from Ipanema? Das denkt man ja immer, oder hat sie zumindest bei der Entstehung des Stücks auch mitgewirkt?
Bei der Entstehung hat sie gar nicht mitgewirkt. Sie ist tatsächlich in Rio de Janeiro aufgewachsen. Der Song ist geschrieben von Antonio Carlos Jobim und Vinicius de Moraes. Das waren ein Komponistenduo bzw. Komponistentexterduo. Eigentlich so die wichtigsten Komponisten des Bossa Nova. Und diese Musik und auch dieses Stück entstanden unter so dem Eindruck der jungen, ja, Strandbohème könnte man sie nennen, so Upper Middle Class. Vornehmlich weiße Menschen in Rio de Janeiro. Und da kann man die junge Astrud Gilberto zu der Zeit damals auch ruhig dazu zählen. Sie war Professorentochter und ist relativ stabil aufgewachsen. Sie hat mit 19 Jahren dann den knapp 10 Jahre älteren Joao Gilberto geheiratet. Er war wirklich so das super Idol der damals noch jungen Bossa Nova-Szene. Genau, und als das Girl from Ipanema aufgenommen wurde, haben die beiden aber schon in New York City gelebt. Genau, und Astrud Gilberto sollte ihr ganzes Leben lang irgendwie aus, ich weiß nicht warum, nie in Brasilien auftreten, beziehungsweise ich glaube, sie hat einen Auftritt dort absolviert. Und der Song stellte sich als ein Riesenglücksgriff für alle Beteiligten dar. Astrud selber musste um die Anerkennung ihrer Kollegen aber ganz schön kämpfen. Auf den ersten Auflagen des Albums Getz Gilberto, wo dieser Song enthalten ist, wurde sie überhaupt nicht namentlich genannt. Und erst dann die Single-Auskopplung hatte dann auch ihren Namen noch als Feature dabei. Und die hat dann über 1 Million Exemplare verkauft. Mit Stan Getz hatte sie auch schon während ihrer Ehe mit Joao Gilberto auch eine längere Affäre. Und Stan Getz soll sich damals bei der Aufnahme dafür eingesetzt haben, dass sie noch nicht mal die Standardbezahlung für ihre Sessionarbeit bekommt. Also auch merkwürdig.
Ganz schönes Macho-Gehabe auch. Aber hat das denn ihrer Karriere geschadet? Oder wie lief das überhaupt weiter nach diesem Mega-Erfolg gleich am Anfang?
Das war, glaube ich, ein sehr solider Start für sie. Sie hat danach wirklich ein gutes Jahrzehnt fast wie am Fließband Platten rausgebracht, so im Schnitt 2 im Jahr. Das hat sie also nicht nachhaltig geschädigt, so verhalten, denke ich. Sie blieb erstmal bei dem Jazzlabel Verve, wo auch diese Getz Gilberto-Platte rausgekommen ist. Und ab 1965 kamen halt eben diese Alben raus. Das waren ja Platten, die alle einem recht ähnlichen Muster folgten. Wenn man in Deutschland nannte man das damals so ein Kesselbuntes oder ein Straußbuntes. Das waren so tagesaktuelle Popsongs, Filmmusiken, Bossa Novas natürlich und auch Jazz-Standards mit einer Band und immer auch mit ganz opulenter Orchesterbegleitung. Geschrieben von ganz bekannten Arrangeuren der Zeit, zum Beispiel von Klaus Ogermann, der damals auch mit Frank Sinatra gearbeitet hat.
Genau. Ja, hören wir uns das doch mal an. Hier ist nochmal Astro Gilberto mit The Shadow of Your Smile von 1965. Klingt ja für heutige Ohren schon so ein bisschen überzuckert, oder?
Definitiv. Das gilt tatsächlich auch für den Großteil der Alben von Astro Gilberto. Also zumindest diejenigen, die diesem großen Hit nachgefolgt sind, dem Girl from Ipanema. Das sind opulente und auch ja, gerne verkitschte Orchesterarrangements. Und dann dazu der Kontrast zu ihrer ganz sanften und auch stets ein bisschen naiven, manchmal ein bisschen windschiefen Stimme. Diese Formel funktionierte für sie doch einige Jahre ziemlich ertragreich, muss man sagen. Also ja.
Aber jetzt, wenn Sie sagen, noch einige Jahre, dann ist immer noch 1960er Jahre. Wie ging es denn dann weiter mit ihr? Was hat sie die Jahre danach gemacht?
Ja, so Anfang der 70er Jahre wurden ihre Veröffentlichungen ein bisschen seltener, weniger häufig. Dafür fing sie dann auch an, selber Musik zu komponieren. Sie hat ab den 1980er Jahren dann auch musikalisch mit ihren Söhnen zusammengearbeitet. Der Sohn aus der Ehe mit George Gilberto zum Beispiel hat Bass gespielt und ihre Band geleitet. Sie stand auch danach noch lange international auf der Bühne. Also sie hat auf jeden Fall noch gespielt. Sie hat Songs in insgesamt 7 verschiedenen Sprachen gesungen. Das war ja damals auch so typisch für so Entertainment-Bereich, dass man halt ne, viele verschiedensprachige Märkte auch bedient hat. 2002 hat sich Astro Gilberto dann bis auf Weiteres von der Bühne zurückgezogen. Gestern ist sie dann im Alter von 83 Jahren verstorben. Groß entfernt, so musikalisch, von dem Bossa Nova, also ihrer anfänglichen Durchbruchs, hat sie sich zeitlebens nicht.
Niklas Wand war das. Vielen Dank für diese Würdigung von Astro Gilberto. Und hier hören wir mal noch rein in ein Stück mit ihr aus dem Jahr 1986. Da hat sie diesen Song ziemlich überraschend mit dem deutschen Papst des Easy Listening aufgenommen, mit James Last, Champagne and Caviar. Morgen spielt die Band Rammstein 4 Konzerte in München. 240.000 Zuschauer werden erwartet. Schließlich ist Rammstein auch international die erfolgreichste deutsche Band mit 20 Millionen verkauften Platten. Aber seit mehrere und offenbar immer mehr Frauen schwere Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann erhoben haben wegen sexuellen Übergriffen, gibt es heftige Diskussionen und auch ganz konkrete Forderungen. Die Münchner Grünen haben ein Verbot der sogenannten Row Zero durchgesetzt. Das ist der Bereich direkt vor der Bühne. Von hier sollen nämlich junge Frauen auf Rammstein-Konzerten systematisch als Sexpartnerinnen rekrutiert worden sein. Nun soll es diesen Bereich und auch After-Show-Partys nicht geben, aus Sicherheitsgründen. Ob die Politik sich überhaupt in dieser Weise einmischen darf, darüber spreche ich mit Ina Ruhoff. Sie ist Rechtsanwältin für Event- und Veranstaltungsrecht. Hallo, guten Abend, Frau Ruhoff.
Hallo, guten Abend.
Wir hatten das ja schon vor kurzem bei den Konzerten von Roger Waters erlebt. Da hat sich ja auch die Politik aktiv in die Diskussion eingeschaltet. Jetzt also die Grünen in München. Die haben offenbar erreicht, dass die Veranstalter diese Row Zero vor der Bühne untersagt haben. Ist das denn mehr so Lobbyarbeit der Partei oder hat die Politik bei solchen Themen tatsächlich die Möglichkeit, Auflagen zu verhängen?
Also Also, dass die Politik Auflagen verhängen kann, ist in der Form, wie wir das jetzt hier in München gesehen haben, eigentlich nicht möglich und auch eher eine Frage der Zuständigkeit. Was wir kennen aus dem Veranstaltungsrecht ist, dass im Vorfeld von den zuständigen Behörden die Durchführung der Veranstaltung unter Auflagen gestellt wird. Darin geht es aber meist um so bauordnungsrechtliche Sicherheitsthemen, Lautstärke, Brandschutz, all sowas. Und die Veranstaltung darf dann eben nur unter diesen Auflagen stattfinden. Zuständig sind dann aber die Ordnungsbehörden und eben nicht eine Partei.
Wir haben ja das eben, ich habe es schon gesagt, auch bei Roger Waters Konzerten gesehen, dass die Kommunen da einen Auftritt verhindern wollten, aber diese Entscheidungen dann von den Gerichten abgeblockt wurden. Was wären denn überhaupt für Situationen denkbar, in denen jetzt so ein Verbot rechtlich möglich wäre?
Also es gibt immerhin rechtliche Möglichkeiten. Es gibt es sogar bei ernstzunehmender Befürchtung, dass im Rahmen von einer konkreten Veranstaltung Straftaten stattfinden werden. Wirklich konkret, dann kann eine Verbotsverfügung erlassen werden. Wichtig ist da, dass es nicht irgendeine abstrakte Gefahr ist oder die Möglichkeit besteht, sondern ganz konkret beschrieben und es muss im Zweifel von der zuständigen Behörde auch bewiesen werden. Und da diese Entscheidungen gerichtlich überprüfbar sind, gibt es immer die Möglichkeit, dass so eine Entscheidung mal rechtsfehlerhaft erfolgt. Sollte sich eine Behörde rechtsfehlerhaft entscheiden, dann macht sie sich schadensersatzpflichtig.
Ist denn überhaupt jetzt bei solchen Sachen auch entscheidend, wem der Veranstaltungsort gehört? Also ob jetzt eine Konzerthalle oder sowas Ähnliches im Besitz der Stadt ist oder im Privatbesitz?
Es gibt da nur marginale Unterschiede. Also für die Sicherheit der Besucher gelten erstmal dieselben Bedingungen, egal in welcher Hand die Halle liegt. Ein Unterschied können wir vielleicht in der Planung haben. Beim privaten Vermieter einer Location, der hat eine freiere Auswahl, was seinen Vertragspartner angeht. Also er darf frei entscheiden, an wen er überhaupt vermietet, an welchen Veranstalter. Die öffentliche Hand muss sich an den Gleichbehandlungsgrundsatz halten und hat da auch so eine Selbstbindung der Verwaltung. Das klingt ein bisschen sperrig, meint aber einfach, Verwaltung muss immer gleich entscheiden bei gleichgelagerten Sachverhalten. Bedeutet, wenn eine Halle in öffentlicher Hand ist und grundsätzlich für Konzerte vermietet wird, dann dürfen sie nicht einem Veranstalter versagen, zu veranstalten.
Kommt denn sowas wie das, was wir da jetzt in relativ kurzer Zeit erleben, oft vor, dass sich so Politik in Veranstaltungen überhaupt einmischt?
So wie es gerade läuft, nicht. Das wäre uns wahrscheinlich in den letzten Jahren auch viel verstärkter aufgefallen. Wo wir eigentlich eine Einmischung haben, ist bei den vielen Gesetzen, Verordnungen und Vorgaben, die wir zur allgemeinen Durchführung von Veranstaltungen haben. Da gibt es ja ein komplettes Regelwerk und letzten Endes stammen die ja aus der Politik und wir müssen die umsetzen und vor allem die Veranstalter und Veranstalterinnen müssen die umsetzen. Wenn man es jetzt so betrachtet, ist die Einmischung groß. Aber diese Akutfälle, wie wir das jetzt haben, das haben wir eher selten.
Und da besteht ja auch so ein bisschen die Gefahr, wenn sich Politik da jetzt noch mehr einmischen könnte oder mehr Macht hätte, dass dann auch die Kunstfreiheit in Gefahr gerät. Und die ist ja doch auch ein hohes Gut, oder?
Ja, absolut. Ich meine, das ist hier eine schwierige Frage, die wir haben, ne? Weil zunächst strafrechtlich relevantes Verhalten soll durch die Kunstfreiheit natürlich nicht geschützt werden. Und die Sicherheit von den Menschen soll immer an erster Stelle stehen, auch über jedem wirtschaftlichen Aspekt oder sonstigen Sachen. Und schließlich ist ja so, wir möchten ja alle unsere Lieblingskünstler irgendwie live erleben können, ohne irgendeine Sorge zu haben, dass wir dabei Schaden nehmen können. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir ein bereits bestehendes System haben, von Gesetzen und auch von juristischen Mitteln. Und es funktioniert im Wesentlichen. Also im letzten Jahr hatten wir Veranstaltungen ungefähr 1,7 Millionen, vor Corona fast doppelt so viele, die im Jahr bundesweit durchgeführt werden. Ja, und diese juristischen Mittel wie Verbotsverfügung, Kündigung von Verträgen, Rücktritte sind einfach an Voraussetzungen gebunden, die zum Beispiel im Fall von Roger Waters jetzt nicht erfüllt waren, um aus den Verträgen rauszukommen. Und wie es jetzt in der Causa Lindemann aussieht, das bleibt dann abzuwarten.
Was meinen Sie da? Was ist da noch abzuwarten?
Abzuwarten ist, ob es tatsächlich strafrechtlich relevantes Verhalten gab. Das obliegt jetzt nicht uns, das zu entscheiden, sondern den Ermittlungsbehörden, die bei einem Anfangsverdacht ja den Geschehnissen nachgehen müssen und ermitteln müssen, ob und inwieweit da strafbares Verhalten vorliegt.
Die Rechtsanwältin Ina Rohhoff, Expertin für Event- und Veranstaltungsrecht. Vielen Dank für dieses Gespräch und einen schönen Abend noch.
Den wünsche ich Ihnen auch.
Die Kinos stecken seit der Pandemie heftig in der Krise. Es mangelt da aber auch schon vorher an Publikum. Vor allem die Jüngeren sind schwer dafür zu begeistern. Wie das wieder gelingen könnte, darüber wird gerade in Hamburg debattiert. Filmschaffende, Lehrkräfte, Wissenschaftler und viele andere sind dabei beim Vision Kino Kongress 23, den die Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz alle 2 Jahre veranstaltet.
Wenn wir heute keine Filmbildung machen, haben wir morgen kein Kino mehr. Dieser Satz, den kann man nur noch fett unterstreichen und mit einem Ausrufezeichen versehen.
Peter Dinges sagt, dass der Vorstand der Filmförderungsanstalt eingefangen hat, diesen O-Ton Christian Berndt, der für uns am Kongress teilnimmt. Herr Berndt, wie ist es dort? Herrscht da Untergangsstimmung oder glauben die Experten noch an die Zukunft des Kinos?
Ja, eigentlich ist die Stimmung, muss man sagen, erstaunlich optimistisch. Also wenn man bedenkt, nach 3 Jahren Pandemie. Aber es zeichnet sich wirklich so eine Art Rückkehr ins Kino ab. Und zum Beispiel diese Schulkinowochen, die Vision Kino für Schulklassen organisiert mit ermäßigten Eintritt, die sind fast so hoch wie vor der Pandemie. Also der Geschäftsführer von Vision Kino, Leopold Grün, erzählt in manchen Bundesländern, Bayern zum Beispiel, viel höher als vor der Pandemie. Und wenn man ihn dann fragt, wie ist das, kommen denn die Kinder oder haben denn die Kinder jetzt nach der Pandemie, nach den Jahren Lust, wieder ins Kino zu gehen, meinte er, was man von den Schulen hört, ist das kein Problem. Die Kinder sind begeistert, aber oft sind es eben die Eltern, die sagen, ach wie Kino, warum denn nicht lieber ein Schulausflug? Also insgesamt, Grün sagt, der Kongress wird ein Signal des Aufbruchs.
Und herrscht denn dann auch so richtige Aufbruchsstimmung? Wie haben Sie das erlebt?
Ja, Aufbruchsstimmung ist vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall ist die Stimmung besser, als vor sie wahrscheinlich letztes Jahr gewesen wäre. Und es wurde halt viel darüber diskutiert. Natürlich große Probleme gibt es mit der Filmbildung in Schulen. Das ist ein großes Thema. Was kann man tun, um die Ausbildung für Lehrer zu verbessern? Die Filmkompetenz von Lehrern, das würde schon an der Uni anfangen. Also da muss viel getan werden. Und eine Filmwissenschaftlerin meinte auch, oder besser gesagt eine Erziehungswissenschaftlerin, die sagte auf dem Podium, dass bei Pädagoginnen und Pädagogen oft so ein bisschen die Meinung vorherrscht, naja, Film zeigen im Unterricht, das ist eigentlich kein richtiger Unterricht. Und das würden Eltern leider auch oft so sehen. Also das haben sich natürlich viele Lehrer auch nicht gefallen lassen und Lehrerinnen und haben dann gesagt, ja, aber wie soll man denn in diesen Zeiten noch überhaupt, wo Lehrer so viel zu tun haben in der Schule, so viel auffangen müssen, auch das noch bewältigen. Also es wurde sehr leidenschaftlich diskutiert darüber.
Und was haben Sie noch so für Themen erlebt und gehört auf diesem Kongress?
Ja, so ein Thema, was natürlich ganz zentral ist, ist die Digitalisierung. Da fand ich eigentlich sehr auffällig, dass in den letzten Jahren war ja immer die Rede von Streaming als Konkurrenz zum Kino, Digitalisierung auch als Gefahr, aber das ist eigentlich überhaupt kein Thema mehr gewesen. Also Streaming war eigentlich überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, viele werten so die digitalen Lernangebote, die zum Beispiel von Vision Kino ins Netz gestellt wird für Lehrer, als sehr positiv. Also dann für die praktische Filmbildungsarbeit, also dann Pädagogen begeistert erzählt, wie man mit Kindern jetzt kleine Filme mit Smartphones drehen kann und was auch die Partizipation, auch ein großes Thema des Kongresses für Kinder im Unterricht, verbessern kann. Dann die Deutsche Kinemathek, die hat jetzt einen sogenannten Filmspielplatz mit Filmen, also im Internet eine Plattform, wo Kinder zum Beispiel lernen können, wie sie kleine Filme drehen können. Also da war schon fast so eine Art digitale Euphorie, könnte man fast sagen. Na, und dann haben sich eben noch Filmclubs vorgestellt. Es gab Panels, Roundtables und Projekte zum Beispiel. Und neu ist das Projekt Film macht Mut. Da werden Rassismus und Antisemitismus kritische Filme in Klassen von 1 bis 6 vorgeführt. Also da soll die Sensibilität für Rassismus und Stereotype von Antisemitismus im Film sozusagen dargestellt und dafür sensibilisiert werden. Und auf dem Podium war dann auch Sherry Hagen vom Verein Schwarzer Filmschaffender. Und sie erzählte, wie sie vor 20 Jahren als schwarze Schauspielerin im Fernsehen wirklich um Sichtbarkeit kämpfen musste im deutschen Fernsehen. Und Schwarze waren zu dieser Zeit, sagte sie, nahezu unsichtbar.
Und das ist das, wo ich denke, von 2003 zu 2023, das, was passiert ist, dass wir viel mehr reden miteinander, was sehr gut ist. Aber tatsächlich hat sich diesbezüglich im deutschen Hauptprogramm und im Kino nichts geändert.
Und sie hat von ihren Erfahrungen erzählt, also wie das vor 20 Jahren war als schwarze Schauspielerin im deutschen Fernsehen. Und sie meinte eben, diese Unsichtbarkeit von Schwarzen im deutschen Fernsehen und Kino wäre heute fast genauso wie vor 20 Jahren. Und deswegen legt sie auch sehr großen Wert auf diese frühkindliche Filmbildung, um zum Beispiel bei kleinen Kindern schon diese Stereotype von Rassismus, Hautfarben sozusagen zu bekämpfen, weil Kinder in dem frühen Alter dann noch sehr wenig geprägt sind und man mit ihnen darüber die sehr gut sensibilisieren kann dafür. Naja, und frühkindliche Filmbildung, das war überhaupt das Thema. Es gab auch einen Workshop dazu und ein Filmseminar. Und da hat zum Beispiel eine Kita-Betreiberin erzählt aus Frankfurt, dass sie zum Beispiel in Film, also mit kleinen Kindern schon ab dem vierten Lebensjahr im Prinzip Filme, Avantgarde-Filme durchnehmen kann. Man kann mit Kindern schon ins Kino gehen in dem Alter. Also das ist schon ganz erstaunlich, wie früh man da schon anfangen kann, hat sie erzählt.
Gab es denn außer Diskussion da auch noch was anderes auf diesem Kongress?
Oh ja, da gab es zum Beispiel, das fand ich ziemlich spannend, VR-Experience, also Virtual Reality-Installationen, die Filmschaffende mit Kindern erarbeitet haben.
Ich bin Muslim, ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen aus Kamerun. Das ist ein Land, das in Afrika liegt. Und ich würde da auch mal gern hin, weil ich wissen will, wo meine Familie herkommt, wo meine Eltern herkommen.
Ja, das ist so, man in dieser VR-Experience fährt man auf einem Floß und Wisdom, also der Junge, der steuert das Floß quasi mit wie ein Gondoliere mit dem Ruder. Und dann erfährt man was über die Geschichte, seine Geschichte eben, seine Vergangenheit. Der hat erzählt, hat mir die Regisseurin gesagt im Interview, dass er als Kind gemobbt wurde in der Schule und so damit auch seine Erfahrungen verarbeitet mit dem Film. Also das ist eine ziemlich sinnliche, ziemlich körperliche Art, finde ich, wie man Kindern quasi mit diesen VR-Experiences Geschichten von anderen Kindern näher bringen kann und auf eine sehr sinnliche Art.
Aber hat das denn noch was mit dem Kino zu tun, das man ja eigentlich stärken will und den Kindern näher bringen will?
Also die Regisseurin des Films, die fand das absolut. Also sie sieht das als Erweiterung sozusagen, als Ergänzung des Films. Und das ist auch quasi, könnte man sagen, das steht auch für diesen Kongress in gewisser Weise als Quintessenz. Digitalisierung so als Chance und für Kinder und Jugendliche würde sowieso so nebeneinander digital, analog, quasi Kino und Streaming zum Beispiel eh nicht funktionieren als Gegensatz. Das ist für die bei alles normal. Also insofern bleibt da sozusagen Digitalisierung als Chance.
Und ganz kurz noch Ausblick auf morgen. Was gibt's da noch?
Also da gibt es noch einen Workshop zum Umgang mit kontroversen Filmen. Da geht es ums Thema Rassismus, rassistische Stereotype. Und da wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch der umstrittene deutsche Spielfilm Der vermessene Mensch, der jetzt im Kino war, über die deutsche Kolonialpolitik vorkommen. Und dann werden Filmschaffende noch Filme vorstellen, die sie geprägt haben, zum Beispiel Fatih Akin.
Christian Berndt war das. Vielen Dank für diese Informationen über den Vision Kino Kongress. Der geht noch bis morgen Abend in Hamburg.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirwig.
Der Arte-Dokumentarfilm Letzte Zuflucht, das Haus am Tor zur Sahara des Autors und Regisseurs Usman Samasekou hat den CIVES Hauptpreis erhalten. Das Werk über Menschen, die am Südrand der Sahara unterwegs sind und über ihre Träume und Traumata berichten, ist ebenfalls Gewinner des CIVES Videopreises. Das teilte die CIVES Medienstiftung in Köln mit. Peter Hild.
Als bestes Social-Media-Format wurde der Audio- und Videopodcast Mohammed geehrt, der mit aufwendigen Grafiken und berührenden Interviews die Geschichte von Mohammed erzählt, der aus Guinea nach Amsterdam geflohen ist und sich dort zurechtfinden muss. Den Podcast-Publikumspreis bekam eine Folge der Reihe Unter Allmanns migrantische Geschichten von Radio Bremen und WDR Cosmo über die Angst nach dem Anschlag von Hanau. Im Bereich lange Programme gewann das Feature Welcome Home Dr. Marco, eine Produktion von SWR und Deutschlandfunk über einen Arzt und Afrodeutschen, der in Ostdeutschland lebt und aufgewachsen ist und dessen Familie über Generationen abschätzige Blicke der übrigen Gesellschaft gewohnt ist.
Die CIVES Medienpreise sind mit insgesamt 27.000 Euro dotiert. Beworben hatten sich fast 900 Programme aus 22 EU-Staaten und der Schweiz. Auf der Kurzvideoplattform TikTok startet das erste animierte Kunstformat. Die kurzen Clips auf Ohne Titel 3000 drehen sich rund um bedeutende Künstlerinnen und Künstler wie Josef Beuys oder Frida Kahlo sowie um wichtige Momente aus der Kunstgeschichte. Konzipiert werden die kleinen Filme in Zusammenarbeit mit Illustratorinnen, Filmemachern, Designerinnen und Animationsexperten. Dabei werden reale und fiktive Anekdoten vermischt. Produziert wird der Kanal vom NRW-Forum Düsseldorf, um ein jüngeres Publikum neugierig auf Kunst zu machen, so der künstlerische Leiter des Forums Alain Bieber. Der Pianist Igor Levit erhält die Buber-Rosenzweig-Medaille 2024 für seinen Einsatz für eine freie, demokratische und vielfältige Gesellschaft. Die christlich-jüdische Auszeichnung würdige außerdem sein Engagement gegen jede Form der Menschenfeindlichkeit, hieß es von den Organisatoren. Der 36-Jährige sei ein Ausnahmekünstler, der sich nicht einschüchtern lasse und die Würde und Freiheit jedes Einzelnen in den Mittelpunkt stelle. Levit kam als 8-Jähriger mit seiner jüdischen Familie aus der Sowjetunion nach Hannover. Der Pianist positioniert sich in sozialen Medien und auf Konzerten immer wieder unter anderem gegen Extremismus. Die Buber-Rosenzweig-Medaille würdigt seit 1968 Verdienste um eine Verständigung zwischen Christen und Juden. Die Malerin und jahrelange Lebensgefährtin des Künstlers Pablo Picasso, Françoise Gillot, ist tot. Sie sei im Alter von 101 Jahren in New York gestorben, berichten US-Medien unter Berufung auf ihre Tochter. Gillot wurde 1921 in Neuilly-sur-Seine, westlich von Paris, geboren. Sie richtete sich bereits als junge Frau ein Atelier ein und organisierte erste Ausstellungen. 1943 lernte sie den rund 40 Jahre älteren Picasso kennen. Die beiden wurden ein Paar und bekamen die Kinder Claude und Paloma. 1953 verließ Gillot Picasso. Über die Beziehung veröffentlichte sie später das Buch Leben mit Picasso.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Es war schon eine Sensation. Prinz Harry hat heute vor dem High Court in London ausgesagt. Nicht nur der Prinz, sondern auch andere Prominente haben den Verlag MGN verklagt, zu dem die Zeitungen Daily Mirror und Sunday Mirror gehören, dass sie mit illegalen Methoden bespitzelt hätten. Imke Köhler, ARD-Korrespondentin in London, hat das Ganze beobachtet. Was ist denn eigentlich dran an Prinz Harrys Vorwürfen, dass die MGN-Blätter ihn bespitzelt haben?
Also, dass sie ihn bespitzelt haben, davon kann man fast ausgehen. Denn natürlich ist die Boulevardpresse immer an brisanten Details interessiert. Und da gibt es auch einen großen Konkurrenzkampf hier zwischen den Blättern. Aber was ja hier bei diesem Prozess geklärt werden soll, ist, ob es illegale Methoden gab, also illegale Bespitzelung, unter anderem eben auch das Hacken von Telefonen, das Abhören von Gesprächen und von Voicemails. Und was das angeht, hat man eher das Gefühl, dass Prinz Harry heute an Boden verloren hat. Es war ein relativ schwacher Auftritt vor Gericht. Man hatte im Grunde das Gefühl, dass er von seinen Anwälten auf diesen entscheidenden Moment gar nicht vorbereitet worden ist. Er wirkte unsicher, hat sich dann zwar gesteigert über die Stunden hinweg, aber er ist doch vom Anwalt des Verlags ziemlich effektiv auseinandergenommen worden.
Und was hat er denn überhaupt vor Gericht ausgesagt?
Naja, es ging damit los, dass Harry gefragt wurde, nach welchen Kriterien denn die Zeitungsartikel ausgewählt worden sind. Also Harrys Anwälte wollen ja exemplarisch anhand von 33 Zeitungsartikeln deutlich machen, dass die Boulevardblätter der Mirror Group damals Dinge wussten, die sie eigentlich gar nicht hätten wissen können. Und das soll dann eben nahelegen, dass diese Informationen illegal beschafft wurden. Also eingangs die Frage, nach welchen Kriterien die Artikel denn ausgewählt worden sind. Und das konnte Harry gar nicht beantworten. Und er konnte unterm Strich vieles nicht beantworten und hat sich dann darauf zurückgezogen, dass man da vielleicht lieber seine Anwälte fragen sollte. Und er konnte sich auch nicht daran erinnern, ob er die fraglichen Zeitungsartikel damals überhaupt gelesen hat. Man kann natürlich sagen, naja, nach 20 Jahren ist das im Grunde eine ehrliche Antwort. Wer würde das heute noch so genau wissen? Aber es ist natürlich auch eine Antwort, die eine Vorlage, eine Steilvorlage für den gegnerischen Anwalt geboten hat. Und der hat sie auch genutzt. Der hat dann gesagt, na ja, also wenn Sie die Artikel gar nicht gelesen haben, wie können Sie denn dann behaupten, dass die bei Ihnen Paranoia ausgelöst haben und Sie in die Verzweiflung getrieben haben? Und so ging das letzten Endes über Stunden. Da wurde wirklich Artikel für Artikel und Detail für Detail seziert. Und man hatte das Gefühl, dass Harry ganz häufig mit dem Rücken zur Wand stand und nur gesagt hat, na ja, aber ich kann mir nicht erklären, woher die Zeitung diese Details hatte. Und der gegnerische Anwalt hat dann klargemacht, na ja, das stand 3 Tage vorher schon in einer anderen Zeitung oder ist vom Buckingham Palast in einer offiziellen Bekanntgabe öffentlich gemacht worden oder. Also wie gesagt, es war eher ein schwacher Auftritt vom Prinzen.
Und es ist ja eigentlich auch nichts Neues, dass solche Klagen geführt werden und auch, dass die Royals von der britischen Klatschpresse eben so intensiv beobachtet und überwacht werden. Warum war dann heute trotzdem da so ein Presseaufgebot und warum war das so eine Sensation, dass er da aufgetreten ist?
Also das Besondere ist, dass er wirklich in den Zeugenstand getreten ist. Das hat es seit rund 130 Jahren nicht mehr gegeben, dass ein hochrangiges Mitglied der Royals das tut und dann da eben Rede und Antwort steht. Deswegen gilt das als gar nicht normal und ist so besonders. Gleichzeitig überrascht es nicht wirklich bei Harry, weil er ja diese tief sitzende Wut auf die Boulevardpresse hat. Und das ist auch sehr deutlich geworden heute, dass er sagt, so hat er es nicht formuliert, aber im Grunde genommen sagt er, ihr habt mein Leben zerstört. Ihr habt dafür gesorgt mit euren Bespitzelungsmethoden, dass bei mir Depressionen entstanden sind, Paranoia entstanden ist, dass ich überhaupt niemandem mehr vertraut habe, weil ich immer das Gefühl hatte, die Leute plaudern. Es tauchte ja alles irgendwann in der Presse auf. Er wirft der Presse vor, seine Beziehung mit seiner damaligen Freundin Chelsea zerstört zu haben und auch jetzt seine aktuelle Ehe zerstören zu wollen. Also massive Vorwürfe, die zeigen, wie das in ihm kocht, dass er das Gefühl hat, sein ganzes Leben lang schon von der Presse gegängelt und belagert zu werden und dass ihn das wirklich auch sehr, sehr mitnimmt und dass er jetzt versucht, den Befreiungsschlag zu landen und auch tatsächlich zurückzuzahlen. Also er hat sich offenbar zur Lebensaufgabe gemacht, die Presse- und Medienlandschaft zu verändern und deswegen will er auch derzeit diesen Prozess, auch wenn das möglicherweise für ihn nicht gut ausgeht, aber er will diese Konfrontation mit der Boulevardpresse vor Gericht.
Sie haben das ja gesagt, er kämpft ja schon eigentlich sein Leben lang und es verändert sich offenbar gar nicht viel. Könnte es denn sein, dass jetzt so ein Urteil, wenn es zu einem kommt, wirklich auch was an den Methoden der britischen Klatschpresse ändern würde?
Das ist tatsächlich schon passiert. Das muss man in dem Zusammenhang dringend noch mal sagen. Die Vorwürfe, die jetzt hier behandelt werden, beziehen sich auf den Zeitraum 1996 bis 2010. Das heißt, wir reden tatsächlich über die Vergangenheit. Und es hat ja auch schon Verfahren gegeben in der Vergangenheit, wo diese Boulevardblätter zugegeben haben, Phone-Hacking betrieben zu haben und alle möglichen illegalen Methoden, um an Informationen ranzukommen. Und da gab es auch Verurteilungen. Und wenn wir uns daran erinnern, 2011 hat Rupert Murdoch News of the World eingestellt und danach hat es auch in den Redaktionen tatsächlich Veränderungen gegeben. Das heißt, auch die Boulevardblätter arbeiten heute nicht mehr so wie damals. Die Veränderung ist schon da, aber dieser Prozess, der blickt eben zurück und behandelt eine vergangene Zeit.
Imke Köhler aus dem ARD-Studio in London, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Sie hat eindringliche Kriegsreportagen von der Front im Zweiten Weltkrieg für die Vogue gemacht und sich in Hitlers Badewanne ablichten lassen, die amerikanische Fotografin Lee Miller. In den 20er Jahren hatte sie als Fotomodell in New York begonnen und dann bald hinter die Kamera gewechselt. Jetzt zeigt das Bucerius Kunstforum 150 Arbeiten von Lee Miller aus der Zeit von 1929 bis 1973. Fotografie zwischen Krieg und Glamour heißt die Ausstellung. Und ich bin jetzt mit Katrin Baumstark verbunden, der Direktorin des Hauses. Hallo, guten Abend, Frau Baumstark.
Guten Abend.
Bei Lee Miller, da fallen einem ja ganz viele verschiedene Stichworte ein. Sie war mit Man Ray befreundet, sie gab offenbar legendäre Partys, sie war Model und Kriegsreporterin. Was würden Sie sagen, gab es da trotzdem so eine Art Kern oder Zentrum ihrer Person und auch ihrer Biografie?
Ich glaube, es gab sehr viele Kerne. Vielleicht kann man es so sagen, genauso wie sie sehr viele Leben geführt hat. Sie war eine der unbändigsten, unabhängigsten, freiesten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, die mir je begegnet sind. Das muss ich schon sagen. Sie ist eine Künstlerin, die außergewöhnlich ist, jenseits aller gesellschaftlichen Konventionen gelebt hat, immer sehr ihren Weg gegangen ist und das immer mit einer Leidenschaft und mit Liebe und dem Herz dabei, wie sonst kaum eine zweite.
Und sie hatte ja offenbar auch keine Angst vor Veränderungen, denn wenn man das so liest, dass sie 1926 als Model in New York begonnen hat, das, wovon auch bis heute viele junge Frauen träumen, und dann wechselte sie einfach hinter die Kamera. Wie kam es denn dazu?
Ich glaube, heute wird man sie ein Supermodel nennen. Also sie war eine wunderschöne Frau, alle waren begeistert von ihr, aber es hat sie relativ schnell gelangweilt. Und sie hat schon früh auch durch ihren Vater Zugang zur Kamera, also zur Technik auch bekommen und sich dann auch entschieden, nee, sie muss auch hinter die Kamera, ist dann auch in ihrem Mut und in ihrem Wagemut auch nach Paris, hat sich Man Ray vorgestellt als neue Schülerin. Er sagte daraufhin, nee, er nimmt überhaupt keine Schüler. Sie wurde seine Schülerin und nicht nur das, auch eine Muse und aber auch relativ schnell eine Komplizin bei der Arbeit hinter der Kamera. Sie haben gemeinsam die Solarisation wiederentdeckt, ja, und haben wirklich in diesen surrealistischen Kreisen große Anerkennung erfahren und vor allem auch sie als Frau etwas sehr Ungewöhnliches, denn die Surrealisten war ja doch ein Haufen von Alpha-Männern, die Frauen gern als Objekt hatten, nicht unbedingt als denkendes Wesen. Aber diese Objektivierung ja auch in ihren Bildern darstellen, also sei es, dass man nur Torsen sieht oder Brüste oder Lippen, eben dieses wirklich die Frauen zerstückeln. Ihre Antwort und wohl auch ein sehr berühmtes Werk von ihr und ein, wie ich finde, unglaublich starkes ist, die mit dem Titel ohne Titel bezeichnete Fotografie, auf dem wir eben eine bei der Mastektomie entnommene Brust sehen, die sie auf einem Teller drapiert und ja somit wie ein Kommentar hinterlässt für die männlichen Surrealisten, da habt ihr eure Objektivierung der Frau, da habt ihr eure Brüste.
Also sie war eine ganz starke, selbstbewusste Frau, stand der Kunst nah, aber sie hat sich dann ja an die Front begeben und hat sich als Kriegsreporterin akkreditieren lassen im Zweiten Weltkrieg. Wieso hat sie das gemacht?
Das ist auch wieder, glaube ich, ihr unbändiger Wille, dabei zu sein. Also das ist schon auch dieses Angst, was zu verpassen, aber auch diese Abenteurerlust. Also sie war irgendwie so eine Riesenabenteurerin und auch trotzdem irgendwo Patriotin. Also ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass sie gesagt hat, naja, ich kann nicht helfen. Ich bin keine Ärztin, ich bin keine Krankenschwester. Was kann ich denn tun? Und dann war es aufregend. Und dann hat sie gesagt, okay, ich akkreditiere mich und werde Kriegsreporterin. Und auch das wieder, wie alles, was sie macht mit Haut und Haaren. Und sie ist wirklich in komplett Europa unterwegs, überall an den Fronten, manchmal auch zu nah. Also sie wurde dann auch zurückgepfiffen, da es Frauen nicht erlaubt war, so nah an die Front zu gehen, und ist wirklich mit den Alliierten oder mit ihr, dem befreundeten Fotografen David A. Sherman, in seinem Jeep durch Europa und war immer eigentlich live vor Ort.
Und sie hat ja auch dann danach die Konzentrationslager fotografiert, und es gibt dieses, was ich schon am Anfang erwähnt habe, dieses fast ikonische Foto, wo sie sich selbst in Hitlers Badewanne hat fotografieren lassen, auch ein starkes Statement. Was würden Sie sagen, was Ihre Fotografien auch anders macht als vielleicht die Ihrer männlichen Kollegen?
Also in den frühen und auch in den ganz späten ist es häufig ein Wortwitz, also und ein Bildwitz. Also es ist immer mit dem Augenzwinkern häufig. Also auch die Bildtitel gehören ja häufig bei ihr zum Werk, oder sie kann damit spielen und umgehen. Und es ist aber auch dieses Spiel mit künstlerischen Fotografien in Situationen, wo man sie nicht erwarten würde. Also dass sie zum Beispiel aus einem toten SS-Wachmann, der in einem Fluss liegt, da ist wie ein Ophelia-Gleichnis. Sie ist eine große Kennerin auch der Kunstgeschichte und ist aber trotzdem auch eine unbeugsame Reporterin, und die Kamera ist ganz häufig ihre Waffe. So empfinde ich das gerade bei den befreiten Konzentrationslagern, dass sie da hingeht und wirklich ja die Welt aufruft zu believe it. So hat sie auch ihre Reportage darüber überschrieben, weil sie wirklich gesagt hat, ihr müsst euch das angucken. Es ist wahr und so sind die Deutschen. Und also diese auch eine unbändige Wut, die sie auch nicht mehr losgelassen hat auf die Deutschen, weil sie einfach dieses unmenschliche Gräuel nicht verstehen konnte und daran dann auch lange zu knabbern hatte, muss man wirklich sagen. Also es war, also sie wäre fast daran untergegangen, an diesen Dämonen, die sie eben aus den KZs insbesondere mitgebracht hat. Und das war wirklich, als sie dann zurückgekehrt ist. Heute würde man von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen. Das gab es damals nicht. Und sie ist, wie so viele andere, dann eben in den Alkohol geflohen. Aber sie wäre nicht Lee Miller, wenn sie sich nicht auch daraus befreien würden und wieder kämpfen würde. Und diesen Kampf eben dann nicht mehr mit der Kamera weiterführt, weil das ist für sie, sie fotografiert noch, sie fotografiert sehr schön ihre Freunde, ihre Familie, ihr neues Zuhause in East Sussex. Auch diese Bilder haben wir, aber es ist vor allem das Kochen, das ihr ein bisschen das Leben rettet, würde ich sagen. Sie entdeckt in der Kunst des Kochens, in der Kunst des Bewirtens als Gastgeberin ja ihre zweite Leidenschaft und auch ja eine Art Traumabewältigung. Also sie hat mal gesagt, ich habe den Gestank von Dachau nie mehr aus meiner Nase bekommen. Ja, das verfolgt sie. Und durch dieses Kochen, sie benutzt interessanterweise sehr starke Gewürze, sehr starke Aromen. Also geht damit um, ist durch ihre vielen Reisen bekannt mit Gewürzen, die es damals in Europa noch nicht gab, wie Kreuzkümmel. Sie hat mit Sesam experimentiert, viel Limettensaft, also wirklich so ganz andere Produkte. Und sie hat eben von jedem ihrer Freunde und Gäste, die da waren, von Pablo Picasso über Max Ernst und Dorothea Channing, Man Ray und so weiter, hat sie von jedem aufgeschrieben, ob er Allergien hat, ob er irgendetwas nicht mag und zu Präferenzen. Und also dieses durch Nahrung ja für Menschen zu sorgen, das war dann quasi ihre Traumabewältigung, was ich sehr spannend finde. Und auch da hat sie ihren Wortwitz noch erhalten. Die Rezepte sind sehr, sehr lustig. Also von den Cauliflower Breasts, also den Blumenkohlbrüsten, die eben eine Referenz sind auch an ihr frühes surreales Werk. Ja, das zeigt nochmal das Spätwerk der Lee Miller und ihre Befreiung. Und wir haben in der Ausstellung auch die Rezepte. Die kann man sich mitnehmen, man kann es nachkochen. Und ja, und das war uns sehr wichtig, wirklich die ganze Lee Miller zu zeigen.
Katrin Baumstark, die Direktorin des Bucerius Kunstforum in Hamburg. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Baumstark.
Ich danke Ihnen.
Und die Ausstellung mit 150 Arbeiten von Lee Miller ist unter dem Titel Fotografin zwischen Krieg und Glamour bis zum 24. September zu sehen. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Gregor Sander.
Sollte denn eigentlich zum Neid aufgerufen werden? Die Taz findet schon. Es ist Zeit für Klitorisneid. Unter dieser Überschrift blickt Julika Kott auf die Geschichte des weiblichen Lustorgans, etwa während der Renaissance. Damals dachte man noch, dass Frauen nur schwanger werden, wenn sie einen Orgasmus haben, sagt die Kulturwissenschaftlerin und Genderforscherin Luisa Lorenz. Deshalb sei Lust einer der wichtigsten Aspekte der Ehe gewesen. Es gibt super viele historische Eheratgeber, die die Klitoris beschreiben und genau erklären, wie man sie am besten stimuliert. Allerdings sei dieses Wissen vor allem im prüden 19. Jahrhundert versteckt und verschwiegen worden, so dass Kott die heutige desolate Situation bei uns so beschreibt. In Deutschland bilden Schulbuchverlage erst seit dem vergangenen Jahr die Klitoris in ihren Lehrbüchern vollständig ab. Zuvor zeigten Abbildungen nur die Klitoris-Eichel oder auch gar nichts. Bis zum Klitoris-Neid ist es also noch ein weiter Weg, denn die Taz-Autorin zieht aus dieser Bildungslücke folgendes Fazit. Deshalb wissen heute viele Mädchen und junge Frauen nicht, dass sie eine Klitoris haben und wozu sie dient. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet vom Triumph der alten weißen Frau. Vorgestellt wird dann allerdings erst einmal deren Opfer. Edward Annenfull ist schwarz, schwul und war als britischer Vogue-Chef erfolgreich. Jetzt wird er ins Abseits gestellt. Annan Fool machte Judy Dench mit 85 zum Covermodel, ein Themenheft zur körperlichen Behinderung, und brachte neben zahlreichen dunkelhäutigen Frauen sogar einen Mann auf das Cover. Nun arbeitet er zukünftig nur noch als Berater des Verlages und Eva Ladipo rätselt: Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass die britische Vogue unter Annan Fool zu politisch korrekt geworden ist, um erfolgreich zu sein. Dass er den Bogen überspannt und am Markt vorbei produziert hat, dass er gehen musste, weil die Modebranche Peak Vogue erreicht hat und dabei ist, das Interesse an Annan Fools Streben nach Inklusion zu verlieren. Aber schon im nächsten Satz revidiert sich die FAZ-Autorin. Die Zahlen widerlegen diese Interpretation. Annan Fools Strategie war profitabel. Und so kommt sie denn zur alten weißen Frau aus der Überschrift, die keine andere ist als Anna Wintour, legendäre Chefredakteurin der Vogue in New York. Diese habe in den letzten Jahren ordentlich bei Annan Fool abgekupfert, aber nun wurde ihr dessen Erfolg wohl zu viel, oder wie es Ladipo ausdrückt. So gesehen ist Annan Fools Abschied also weniger das Ergebnis neumodischer Kulturkämpfe als vielmehr das absehbare Ende eines konventionellen Machtkampfs. Die alte Regel, dass Nuclear Winter, wie sie innerhalb des Hauses genannt wird, immer gewinnt, gilt bis auf Weiteres. In der Süddeutschen Zeitung gibt es ein bemerkenswertes Interview, das von Cornelius Pollmer so begründet wird. Der Leipziger Literaturprofessor Dirk Oschmann schreibt auch in Richtung des Westens ein wütendes Sachbuch mit dem Untertitel »Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet«. Im Feuilleton der SZ erscheint darauf ein ebenfalls polemischer Text über dieses Buch. Über diesen wiederum ist Oschmann verwundert, teilweise auch öffentlich verwundert. Und so bittet Pollmer Oschmann zum Gespräch, gratuliert artig zum Verkauf von fast 100.000 Büchern, um dann zu fragen: Gerade wegen dieses großen Erfolgs wundert es mich, dass Sie auf Kritik zuweilen so dünnhäutig reagieren. Oschmanns Antwort: Es ist für mich eben ein existenzielles Buch. Wenn man sich so ungeschützt präsentiert, und das habe ich hier getan, dann zeigt man sich ja auch in seiner Verletzlichkeit. Diese Antwort würden vermutlich 99% aller Autorinnen und Autoren nach einer schlechten Kritik geben, und vielleicht kann die SZ so ja eine neue Serie starten, das Versöhnungsinterview nach dem Verriss.
Ich würde es lesen, das war Gregor Sander mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns mit Amazing, so heißt ein Song von Rex Orange County. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.